Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Daniel Hitzig im Gespräch mit Gästen.
Willkommen zum Persönlich auf DRS1, heute aus dem Taburettli am Spalenberg zu Basel. Meine Gäste heute sind Tanja Granditz, sie ist Chefin von einem der berühmtesten Restaurants der Schweiz, einem Stucki auf dem Basler Bruderholz. Sie ist zwar eine absolute Spitzenköchin, vieles macht sie aber ganz anders als ihre berühmten, vor allem männlichen Kollegen, die sich im Rennen um Auszeichnungen manchmal fast kaputt machen. Und mein zweiter Gast ist quasi ein Highway-Basler, der Thomas Bär. Er ist 19 Jahre an dem Restaurant Stucki vorbeigelaufen, weil gerade nebenan ist nämlich das Radiostudio Basel. 19 Jahre hat er bei DRS1 gearbeitet und dann hat er das Metier gewechselt und ist Hotelier geworden in Bergün im Bündnerland. Herzlich willkommen, die beiden. Tanja Granditz, als Chefin von einem Gourmet-Restaurant ist man eine Schwerarbeiterin. Der Sonntag, das ist aber normalerweise Ihr Freitag.
Jawohl, Sonntag, Montag haben wir Ruhetag und da haben wir frei.
Und der Samstag dafür umso strenger?
Der ist sehr streng, genau. Und es ist ein sehr langer Tag meistens, so wirklich bis in die Nacht hineingeht. Aber am Sonntag kann man sich dann ausruhen.
Was heisst das konkret? Wie lange ist der Tag gestern gegangen?
Also gestern war es sehr lang. Da ist er wirklich von morgens um 8 Uhr bis nachts um 3 Uhr gegangen. War wirklich sehr, sehr lang.
Und ich würde sagen, einen kleinen Applaus, wie sie dabei aussieht. Sonntag ist frei. Und was machen Sie dann am Sonntag? Ausschlafen?
Nein, ausschlafen nicht. Weil meine Tochter ist 4 und sie schläft nicht so lang. Aber Sonntag ist Familientag. Das ist ganz wichtig.
Und kochen tun Sie dann auch? Gross und kompliziert?
Nein, gar nicht. Dann ist es ganz einfach. Da kocht auch meistens mein Mann. Und dann gibt es ja Geschwälte mit Herdöpfel oder einfach ein paar Spaghetti. Wirklich ganz einfach.
Wie sieht das bei Ihnen aus, Thomas Bär? Ein Hotel, das kann man nicht einfach 2 Tage zumachen.
Nein, wenn wir off haben, dann haben wir off. Aber es gibt Pausen. Jetzt ist so eine. Jetzt läuft nicht viel in den Bergen. Die Lawinen donnern, der Bass ist zu, die Leute haben nicht Ferien. Also im Moment ist es zu. Das heisst nicht, dass wir Ferien haben unbedingt, weil das Büro ruft, Personal suchen, zum Teil etwas reparieren, renovieren. Es gibt immer zu tun, aber man kann den Tag anders gestalten.
Und wann geht das Weisse Kreuz wieder auf?
Am 28. Mai starten wir in die Sommersaison.
Und wir sind froh, dass wir Gelegenheit haben, dass ihr jetzt Pause habt, dass sie Zeit gefunden haben, da nicht zu kommen. Wir haben es gehört, Frau Granditz, Sie verstehen unseren Dialekt und Sie reden selber auch Dialekt. Man vergisst ja gerne, in Deutschland gibt es eben so eine Vielfalt von Dialekt. Was ist das genau für ein Dialekt, den Sie reden?
Ja, also ich denke, inzwischen ist es so ein richtiger Mischmasch, weil ich bin jetzt schon seit 11 Jahren in der Schweiz. Aber ursprünglich bin ich von der Schwäbischen Alb und es ist ein schwäbischer Dialekt.
Und ist relativ nah von da, das sind ja 150 Kilometer.
Ja, ja, so. Das ist sehr nah, doch.
Also kein Problem, uns
nein,
zu verstehen.
Gar nicht, nein.
Das sind auch Alemannen, oder?
Das sind Alemannen, eindeutig. Ja. Und darum können wir so reden und wir verstehen sie ja draußen auch ganz gut. Etwas wollte ich noch sagen, eben, sie hat geschafft bis um 3 und ich habe frei, aber sie sieht wirklich viel besser aus am Morgen als ich. Das wollte ich noch erwähnen.
Also, wenn wir bei Ihrem Aussehen sind, dann muss ich gerade diese Frage jetzt loswerden. Haben Sie etwas Asiatisches?
Nein, das habe ich gar nicht. Aber das denkt jeder. Also, das ist ganz normal. Die Frage höre ich eigentlich jeden Tag. Aber ich habe gar nichts Asiatisches. Also, meine Mutter ist Schwäbin. Mein Vater war aus Österreich. Und von dem her nichts orientalisch, asiatisches, gar nichts.
Und wenn Sie asiatisch inspiriert kochen, dann kommen die Leute an den Tisch und sagen, man merkt es einfach schon, dass sie es im Blut
ja,
haben.
Ja, nein. Nein, das stimmt. Also wenn ich ab und zu dann rausgehe ins Restaurant und an den Tisch gehe, dann heisst es, ah ja, jetzt ist alles klar, wieso das so schmeckt. Und, aber es ist wirklich gar nichts.
Und es geniert Sie in dem Sinne auch nicht, wenn man die Frage stellt?
Nein, es stört mich auch nicht. Und ab und zu sind manche Leute so hartnäckig und glauben mir das nicht. Dann sage ich, ja, das stimmt schon. Ist wirklich, ich bin aus Asien. Also es ist, ich habe da gar kein Problem damit.
Gut, also sind wir nicht so hartnäckig und lassen das Thema da. Ich möchte nochmal auf Ihre schwäbische Herkunft zurückkommen. Wenn es um Essen und Schwäbisch geht, dann kommen wir Spätzle in Sinn. Mhm. Ist das effektiv etwas, wo bei Ihnen die Haie auf dem Tisch gestanden
ist? Ja, das ist also sicher ein- bis zweimal in der Woche auf dem Tisch gestanden. Meine Mutter hat das immer sehr gern gekocht, so Spätzle mit Linsen und Wienerle. Das ist so ein Nationalgericht auf der Schwäbischen Alb, wo ich herkomme. Und ja, sonst einfach ganz bodenständige, wehrhafte Küche.
Aber eben, bodenständig, eigentlich das Gegenteil von ganz raffiniert, das war Ihnen nicht in die Wiege gleich gewesen?
Nein, gar nicht. Wir haben daheim ganz, ganz normal und ganz, ganz einfach gekocht.
Und woher ist denn der Wunsch gekommen? Oder wann ist der gewachsen bei Ihnen, es ein bisschen raffinierter zu machen als eben rein schwäbisch?
Ja, ich denke, so als Teenager ist das dann irgendwann entstanden, wo ich dann angefangen habe zu experimentieren mit verschiedenen Gewürzen und Sachen. Und ja, einfach so, ich bin sehr neugierig und dann überlegt man sich, wie würde es jetzt schmecken mit dem oder so. Oder, ja, und meine Familie war immer sehr, sehr dankbar für das und sehr offen. Und
kann ich mir vorstellen.
Alles immer probiert und kommentiert. Und doch.
Und dann hat es aber noch einen Umweg gegeben, oder? Also die Eltern haben dann das nicht unbedingt eine gute Idee gefunden.
Ja, also das hat eigentlich niemand hat das eine gute Idee gefunden, dass ich Köchin werde. Ich habe das Abitur gemacht und dann hat es geheißen, mach doch was rechts und studiere oder mach irgendwas. Und ja, ich habe dann Chemie studiert, 2 Semester, habe das dann aber abgebrochen, weil es war einfach zu theoretisch im Labor. Das war wunderbar, alles zu mischen und machen. Aber Theorie war jetzt nicht so mein Ding. Und dann bin ich nach Amerika gegangen, habe Au-pair gemacht für ein halbes Jahr. Und dort habe ich dann wirklich effektiv jeden Tag gekocht für die Familie und habe gemerkt, das ist genau das, was ich machen möchte. Und ich war dann aber schon 23, bin zurück nach Deutschland und habe dann meine Lehre gemacht. Und, ich denke,
und von da an ging es bergauf.
Genau, und es ist bis heute das, was ich wirklich jeden Tag machen möchte. Ja. Mit Leidenschaft. Ja.
Wie sieht das bei Ihnen aus, Thomas Bär? Der Hotelier, ist der bei Ihnen in die Wiege gleich gewesen, oder?
Ich glaube nicht, nein. Also das war auch nie ein Traum von mir. Sondern mein Lebensweg, da ist immer, ich weiß nicht, plötzlich ist wieder eine Tür aufgegangen, wo man rein ist. Und habe ich eigentlich Träume gehabt. Ich wollte leben und das Leben erfahren. Aber das, was ich gemacht habe, das war meistens Zufall gewesen. Und dort, wo ich fort wollte vom Radio, ist eben wieder die Türen aufgegangen, wo ich reingehen musste.
Und da gibt es ja eine Verbindung nebenbei, vom Radio zum Hotelier. Da hat man das Gefühl, das ist jetzt recht weit auseinander. Aber irgendwie geht es bei beiden um Leute.
Es geht um Menschen. Und ich denke, eben, die Voraussetzung für den Job, den Sie machen und den ich jetzt mache, ist einfach auch Menschen gerne haben. Und das ist auf dem Brüderholz so. Und das ist im Bündnerland in den Bergen so. Wenn jemand nicht gerne Menschen hat, dann sollte er das nicht machen. Es gibt leider viel, was machen.
Und im Radio Menschen oder in der Küche?
Radio, vielleicht hat sich das geändert, aber auch dort hat es Kostgänger. Ich möchte mich jetzt nicht so weit rauslassen. Aber es gibt Leute, die begabt sind und die das in die Wiege gelegt bekommen haben. Aber ich weiß nicht genau. Ich habe es offenbar in die Wiege gelegt bekommen.
Was hat Sie prägt in Ihrer Jugend? Mal abgesehen davon, ich glaube, das darf man da schon sagen, Sie eigentlich gar kein Basler, sondern ein Zürcher sind.
Nein. Nein. Das ist toll. Aber was eine wahre Tatsache ist, ich bin in Zürich auf die Welt gekommen. Aber dann hat meine Familie, und das habe ich so bewusst nicht erlebt, ich habe erlebt, dass mein Bruder dann mal im Schlitten den Hönkerberg ab hat sausen. Und ich weiss noch, der Zügelwagen zurück auf Basel. Aber mein Papa ist hier aufgewachsen und wir sind wieder zurück. In einem Alter, wo ich noch nicht gewusst habe, dass ich in Zürich war. Aber ich habe wirklich offenbar Vergangenheit in Zürich.
Und nach dem Zügel ist es aufwärts gegangen?
Nein, dann war es Basel, Schule. Ich bin gerne in die Schule, in die Primarschule. Dann sind wir aufs Land zügeln, bin ich nicht mehr gerne in die Schule. Also nichts Abitur. Ich habe zwar, glaube ich, mal Prog im Aufnahmeprüfung relativ gut bestanden, aber dann ist es bergab mit mir. Heute wäre ich fast ein Fall für ein Erziehungsheim. Vielleicht, wenn ich zurückdenke. Und dort ist dann im Welschland ist irgend so ein Knackpunkt wieder gesehen, eine Tür, die aufgegangen ist. An einer Schule, wo ich gelandet bin. Und dort hat ein neuer Pater angefangen.
Also, ihr habt dort einfach so eine Phase gehabt, wo es wirklich schwierig war, wo man nicht gewusst hat, wo durch.
Und ja, und auch nicht sehr positiv. Ja, auch halt Angst. Was macht jetzt der Bub? Und dort im Welschland ist halt wirklich ein Mensch in mein Leben getreten, der Stumpenkarli, hat ihm liebevoll gesagt, wo plötzlich so aufwärts gegangen. Es war alles ein bisschen anders gewesen als vorher. Und ich habe wieder, ja, wie eine Rakete eigentlich.
Und der Stumpenkarli, da müssen Sie schon noch zwei, drei Worte dazu
also
sagen.
Also, es war eine Schule zwischen Estavayer und Bayern, das waren Salvatorianer, gewesen, ein Institut. Dort bin ich angekommen, dort hat es viele Junge aus der ganzen Schweiz gehabt. Und die ersten Wochen waren nicht gut gewesen. Also, heute würde vielleicht auch die Polizei einfahren und mit Handschellen mal so einen Pater rausholen. Aber nach der Sommerferien, ich habe mich auch verwehren, hat mir dann der Direktor gesagt, bleib nur, die sind dann nicht mehr rum und es kommt ein neuer. Und das war der Pater Karl Meyer. Ich habe auf dem Gang gesehen und gesagt, was machst du da? Dann hat er gesagt, halt, ich bin der neue Präfekt. Und dann ist alles, was vorher war, plötzlich sind Zimmer hat man umgestaltet, Theatergruppe gegründet, Menschen kennengelernt, er hat auch ein Umfeld gehabt in der Kirche, Befreiungstheologen. Es ist einfach für mich, wie eine Rakete bin ich dort wirklich ab. Ich hatte plötzlich wieder Freude gehabt, auch an der Schule. Hat sich, glaube ich, gar nicht so ausgewirkt in den Noten oder so. Aber es ist wirklich, das war auch so eine Türe gewesen.
Hat es bei Ihnen auch so Momente gegeben, wo wirklich Türen aufgegangen sind oder wo Menschen in Ihr Leben getreten sind, Frau Granditz, wo Sie wirklich geprägt haben, wie jetzt der Stumpenkarli, wo Sie gemerkt haben, das ist ein Vorbild. Ich meine, gerade in dieser Kochwelt ist es ja eigentlich auch üblich, dass man dann ja, irgendwelche grossen Lehrmeister hat. Wie hat das bei Ihnen ausgesehen?
Ja, das war bei mir eigentlich weniger der Fall. Also, ich habe sehr spät meine Lehre gemacht. Zu dem Zeitpunkt war dann auch mein Küchenchef jünger als ich. Und ja, es war eigentlich ein ganz anderer Weg, als man normal als Lehrling und als Koch geht. Mir war es dann wichtig, nach der Lehre erstmal ins Ausland zu gehen. Ich war in London anderthalb Jahre. Ich habe dort in einem tollen Hotel geschafft, in einem Fünf-Sterne-Hotel. Aber jetzt auch nicht bei einem ganz großen, berühmten Chef, sondern ich habe mir so Bankett gemacht, so wirklich, also für mich interessante Sachen, auch mal für 1000 Leute Bankett machen und eben für die 1000 Leute Hummer zum Kochen und einfach so auch das Organisatorische und so diesen Wahnsinn hinter der Kulisse, wenn so viele Leute irgendwo bewirtet wären, ja, mitzukriegen.
Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja fast wie in einer Fabrik. Das muss organisiert sein und das ist auch ein riesen Stress. Oder? Ja. Ich meine, das sind ja Produkte, die frisch sind, die kaputt gehen, wenn man es nicht richtig macht. Was ist das für eine Atmosphäre hinter den Kulissen von so einem Luxus?
Ja, das ist eine sehr, sehr angespannte Atmosphäre. Und ich auch, also dort war ich die einzige Frau unter 60 Köche. Und wirklich mit einer Stimmung und mit einer Umgangssprache in der Küche, die war sehr, sehr schlimm. Sehr rau und eine absolute Hierarchie. Da hat man also als Unterster, so wie ich angefangen habe, eigentlich gar nichts zum Sagen gehabt. Und doch, das war schon sehr, sehr spezielle Zeit. Aber ich habe das, ja, ich habe das für mich genutzt. Ich habe Erfahrungen da draußen natürlich gemacht und ich habe sogar auch geschafft, dass der Umgangston freundlicher geworden ist in der Zeit, wo ich dort war, weil ich ja einfach so wie ich bin. Ich bin fröhlich beim Schaffen, ich bin motiviert, ich bin wirklich mit Leidenschaft dabei und ich habe da auch manche Leute dann auch anstecken können und motivieren können, einfach freundlicher zu sein.
Und haben da irgendwie dran geglaubt, man kann auch gut kochen und hinter den Kulissen ist eine gute Atmosphäre.
Eben.
Den Glauben haben Sie nicht daran verloren.
Nein, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich denke, man kann besser kochen, wenn man mit Freude und Liebe kocht und ja, entspannt ist und nicht nervös. Dann kann man sicher besser kochen.
Und man schmeckt es auch am Essen.
Ja, ich denke, also ich schmecke es, wenn ich irgendwo bin. Und ich bin überzeugt, dass die Leute bei uns das auch schmecken. Dass wir wirklich gern kochen. Und ja, bestimmt.
Ist das der Grund, wieso die wirklich die Spitzengastronomie von Männern dominiert ist? Dass es einfach so ein Stress ist und es irgendwie einfach so ein gewisses, fast ein Macho-Gen braucht oder vielleicht eben auch nicht braucht, dass die Frauen an sich eher in der Minderzahl sind? Ist das der Grund?
Ist sicher einer der Gründe, also ganz bestimmt. Einfach auch, ja, aus Körperliche, dass ja, manche Frauen natürlich auch sagen, ja, ich möchte nicht 14 Stunden am Tag irgendwo stehe und ich schaffe das nicht. Oder dann ist es natürlich auch schwierig, das mit der Familie zu vereinbaren. Also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich Kindermeidli habe für meine Tochter. Und dass wir das sehr gut organisieren können. Wir wohnen im gleichen Haus. Sie können auch immer runterkommen. Aber es braucht natürlich viel Organisation. Und ich denke, da schrecken viele Frauen auch noch zurück.
Ist sich das am Ändern?
Das ist sich am Ändern. Also es gibt inzwischen wirklich viele junge Köchinnen in der Schweiz, die sehr begabt sind und auch ehrgeizig sind. Ich denke, das ändert sich gerade.
Und dass Frauen schlechtere Spitzenköchinnen sind, ist sowieso ein Märchen.
Ja, absolut.
Sind Sie auch in der Küche, Thomas Bär?
Nur, wenn ich etwas brauche oder etwas muss sagen oder wenn etwas kaputt ist. Aber ich gehe regelmässig vorbei. In der Hochsaison vielleicht nicht so viel, weil dann können wir oben nicht weg. Aber ich sehe in der Küche, also bei uns sind jetzt ausschließlich Männer in der Küche, aber nicht 60, sondern im Moment haben wir 3 Köche und einen Lehrling und eine Küchenhilfe. Aber eben bei 7 Tagen Öffnungszeit. Also eigentlich hat jeder Koch 2 Tage Freizeit pro Woche. Und wie soll ich sagen, ich merke einfach, wenn es dann losgeht, der Stress, der ist enorm. Und bei uns ist die Küche jetzt im Gegensatz zum Stucki, wo sie ebenerdig ist, bei uns ist sie im Keller. Und das macht alles nochmal schwieriger. Also weil die wissen nicht, was oben gewittert und wir wissen nicht genau, was unten gewittert. Da kommen einfach aus einem Drucker kommen Zettel raus und dann fährt es an. Eben Tisch 5 und schicken, wenn er fertig ist, und dann die nächsten Zettel. Also, ich glaube, ich möchte nicht Koch sein. Also, jetzt gerade in so Stresssituationen, weil es ist ja immer eben vorbereiten, mise en place, warten und dann geht es los. Und gut, dann Schweiß überströmt, wieder zu oben putzen.
Sie sind ja auch nicht Koch, sondern Hotelier. Wie verschlägt es ein Basler auf Bergün?
Das ist eben wieder so eine Türe. Also, das war mal der feste Wille. Ich musste pendeln auf Zürich. Und ich habe gemerkt, das Radio ändert sich in eine Art, wo mir nicht mehr so gefällt. Also erst das Pendeln auf Zürich, ich wollte hier nicht weg. Auch mit 4 Kindern ist das relativ schwierig, auf Zürich zu zügeln. Und eben, was macht man, wenn man weg will? Also Banküberfall ist mir nicht gelegen. Und Mediensprecher irgendwo habe ich nicht werden. Kultur denke ich nicht, dass man kann überleben kann, also finanziell. Und ein Freund von mir, der in Filisur ein Restaurant hat, der war früher mal auch in Bergün, den habe ich kennengelernt, wegen einer Live-Sendung. 3 Stunden haben wir Palette Mobil, hat das noch geheissen, aus Bergün. Und ihm habe ich mal gesagt, du, wenn du etwas hörst, sag mir es doch. Ich habe gedacht, das wäre etwas. Ich tue gerne organisieren, ich habe gerne Menschen. Ich denke, das kann ich. Und dann hat er mal angerufen und hat gesagt, du, in Prez oben am Heinzenberg wäre noch etwas frei. Und ich gesagt, das kenne ich, da können wir nicht überleben. Dann hat er wieder einmal angerufen und im Juni 2003 ist dann das Telefon gekommen. Bär, jetzt musst du aufkommen. Es tut sich etwas. Ich kann dir noch nichts sagen. Und dann bin ich mit Rosina, mit meiner Frau, sind wir dann relativ schnell auf Filisur und haben dort den Hotelbesitzer kennengelernt. Vom Weissen Kreuz, wo wir sind.
Und Ihre Frau ist aus der Gegend, muss man
sie
sagen.
Sie ist von Filisur. Das hat aus dem Nachbardorf, eben, und der Gallus, der Wirt, der ist gerade unten an den Schwiegereltern Wirt, der im Rätsjahr. Also das sind eben wieder die Kreisläufe, die sich geschlossen haben.
Und Sie haben Bergün auch schon kennt. Sie haben sich früher noch schon in Bergün
verschaut. Das ist einmal Autostopp im Engadin, bin ich wirklich per Zufall. Hat einer gesagt, fahr nicht über eine Juli gegangen, über einen Albula. Da bin ich etwa 18 und dann bin ich über den Albula am Herbst oben und Bergün in der Obensonne hat mir gerade den Ärmel reingenommen. Ein Jahr später wieder Ferien dort, 5 Tage und habe Junge kennengelernt. Das waren Bergüner Ländlerfreunde, sie waren viel in Basel, ich viel da oben. Und meine Frau, die habe ich aber nicht im Albulatal kennengelernt, sondern ganz in der Nähe von hier im Leienzorn. An einem Buchhändler, Gewerkschaft oben, wo ich für einen Zeitglockenverlag organisiert habe. Das war eben auch wieder ein Zufall gewesen. Und ich habe sie noch gefragt, von wo kommst du? Jetzt weißt du nicht, wo das ist. Filisur. Nein, ich sage, Moment. Eben, also Filisur weiss ich sehr genau, wo das ist. Und sie hat Buchhändlerlehre hier in Basel gemacht.
Und wie ist das, wenn man als Städter, jetzt als Basler, Hotelier ist in Bergün, so mit den Einheimischen, wird man da schnell aufgenommen? Oder
ich bin nicht ganz, ich bin nicht ganz unbekannt gewesen, natürlich. Also schon von meinem Kontakt mit Bergüner, von dieser Live-Sendung, von eben Schwiegereltern in Filisur. Wir haben auch also die Familie Barandun, die haben einen Meiersäß oben an Filisur, so schräg oben an Bergün. Die Familie hat dort, also Tosina hat immer Familie gesümmert. Also Buben auf die Alp treiben im Sommer und dann wieder runter. Und natürlich sind wir nicht unbekannt dort. Viele haben gewusst, wer kommt.
Ja. Aber so grundsätzlich ist vielleicht auch ein Klischee, Bergler eher ein bisschen introvertiert, verschlossen. Das kann man jetzt von Ihnen nicht unbedingt sagen. Das hat von Anfang an funktioniert.
Ich würde das auch den Bergler nicht sagen.
Eben, ich sage, es ist
ja, ein Klischee. Ja, nein. Also ich habe gemeint, mit Sie meinen Sie. Nein, das ist, ich denke, das ist ein Klischee. Und so, wie man auf die Leute zugeht, so kommt es auch zurück. Natürlich ist das alles viel länger. Also es ist wie ein grosser Block hier in der Stadt, das Leben in Bergün. Man kennt sich. Man weiß auch zum Teil von Sorgen und Nöten oder bei Auseinandersetzungen. Die muss man dann auch austragen. Und gerade wenn man ein Beiz hat, ein Restaurant, dann findet ja viel dort drinnen statt. Und wir sind ja mitten im Dorf, also am Dorfplatz. Also, das ist auch schön, das Weisse Kreuz ist auch wieder eine Art Zentrum geworden.
Wie ist das bei Ihnen, Frau Granditz? Also so als Spitzenköchin, da wechselt man vielleicht alle paar Jahre, aber das sind dann wirklich, Sie sind vorher im Thurgau gewesen, jetzt in Basel. Muss man sich da das Publikum und die Zuneigung vom Publikum richtig ein bisschen erobern?
Ja, das muss man schon denken. Also, ja, es braucht auch eine Zeit, bis die Leute einen kennen, bis sie wissen, was man macht. Und am Anfang hat man einen richtigen Vorteil, dass viele kommen zum Schauen und ja, neugierig sind und schafft die das überhaupt und wie macht sie das genau? Aber ich denke, dass wir inzwischen schon ganz viele Leute überzeugen können, dass es Stucki auch wirklich läuft, wenn es modern ist, wenn es anders aussieht und wenn einfach viel Aromen und Gewürze drin sind.
Und letzten Endes gibt es auch Parallelen, also zu dem, was jetzt der Thomas Bär macht. Einfach die Atmosphäre von man ist willkommen als Gast, es hat eine gewisse Offenheit. Ja. Das braucht es, egal auf welchem Niveau
ganz
das man
genau.
Kocht.
Das ist das Allerwichtigste. Also ich denke, das wird man auch als Grundsatz haben, dass man einfach für die Gäste da ist und für die Gäste kocht und alles macht, dass die sich wohlfühlen. Ja. Ich denke, das erwartet auch der Gast. Der kommt nicht nur, weil ihm das Essen gut schmeckt. Und ich denke auch, die Atmosphäre muss heute einfach lockerer sein. Nämlich so steif, wie das früher war. Natürlich mit einem gewissen Service, mit einem Standard. Man möchte sich schon speziell fühlen, wenn man da ist, aber trotzdem, man muss das Gefühl haben, man darf lachen und man darf fröhlich sein und einfach den Abend oder den Mittag genießen.
Eine wichtige Figur in dem Sinne ist Ihre Mann,
ja,
oder?
Ja, eine ganz wichtige. Ja, doch. Also die wichtigste für mich natürlich. Also er repräsentiert mich und meine Küche vor dem Gast. Und für mich ist das natürlich wunderbar, weil wir haben 11 Jahre lang zusammen gekocht. Wirklich immer vis-à-vis, er hat Fleisch gemacht und ich Fisch. Und er weiß ganz genau, er kennt genau meine Philosophie, er weiß genau, wie ich was mache, wie ich was gewürze. Er kann alles erklären und das ist für mich natürlich ganz, ganz toll. Und ja, wenn wir abends zusammen da stehen und unsere Gäste verabschieden, dann denke ich, ja, das ist wunderbar, genau so muss das sein.
So heißt es. Ja. Der Star sind aber Sie in dem Sinn. Und wie kommt er mit dieser Rolle zurecht? Er ist zwar der Gastgeber vorne, der Chef des Service, aber der Star, man geht zu der Tanja Granditz zu essen. Und sonst sind ja immer die Männer die Stars.
Ja.
Ist ein außergewöhnlicher Mann, den Sie haben.
Ja, ein sehr außergewöhnlicher Mann. Und darum ist er auch mein Mann, weil er so toll ist. Ja, das ist natürlich immer die Frage. Aber ein Mann wird nie gefragt, wie kommt ihre Frau damit zurecht, dass sie im Rampenlicht staut. Und ja, und ich denke, das ist unser gemeinsames Ding. Das sind wir und das sind aber auch alle unsere Leute, die bei uns arbeiten. Das ist unser Team. Und nur mit einem guten Team ist es möglich. Also ich allein hätte gar keine Chance und ich könnte gar nichts machen. Und ich denke, ich lasse das auch alle spüren. Und ja, da hat niemand ein Problem damit. Das ist gut, so wie es ist. Weil einer muss irgendwie die Idee haben. Und wenn er dann ja, so tolle Leute, die das auch alles umsetzen, dann ist das perfekt.
Und was besonders ist, Sie in dieser Konstellation hat auch noch ein Kind Platz.
Ja.
Sie haben gesagt, Sie haben ein Kindermädchen, aber viele Frauen, die sich wirklich engagieren im Beruf, die haben dann irgend an einer kleinen Ecke ein schlechtes Gewissen. Mhm. Ich schaue meinem Kind zu wenig. Kennen Sie das auch?
Nein, ich kenne das nicht, weil eben, wir sind so organisiert und aufteilt, dass wir ganz viel Zeit mit unserer Tochter haben, wo wirklich netto Zeit ist. Also, wir stehen morgens um 7 Uhr auf, dann machen wir uns bis um 9 Uhr, machen wir uns parat und frühstücken zusammen. Und in der Zeit sind dann einfach auch nur wir. Also wir müssen nichts machen, wir müssen nicht irgendwie putzen oder waschen oder bügeln, einkaufen. Das muss ich alles nicht machen. Oder ich habe den Vorteil, da habe ich Leute für, die das für mich machen. Und dann auch am Nachmittag haben wir wieder Nettozeit für uns. Dann können wir vom 3:30 bis um 5:30 einfach spielen und machen, was wir möchten. Und dann am Abend kommt das Kindermädchen wieder. Und sie ist auch seit 4 Jahren ist sie bei uns und kennt immer natürlich ja, wie ihre eigene Tochter. Und von dem her sind wir einfach ein tolles Team. Ja.
Und Organisation ist alles.
Ja, und wir wohnen also eben auch im gleichen wichtig. Haus, genau. Und dann kann sie jederzeit runterkommen. Wir sind immer da. Und doch, nein, ich habe da kein schlechtes Gewissen, weil ich denke, ihr geht es auch besser, wenn es uns gut geht, wenn wir zufrieden sind, wenn wir auch sonst machen können, was uns Spaß macht und uns erfüllt und den Beruf wirklich mit Leib und Seele machen können. Und ich denke, für sie ist es auch toll zu sehen, dass man ja, mit so viel Liebe auch schaffen kann und das Schaffen auch was Schönes und Wichtiges ist. Und ich finde es schön.
Sie haben 4 Buben, haben Sie gesagt. Man könnte ja auch als Mann, als Vater ein schlechtes Gewissen haben. Mhm. Also, weil sie haben viel geschafft und hat einfach die Frau in den Karren geschmissen.
Ja, also ich möchte auch nicht, ohne meine Frau möchte ich das gar nicht machen. Also ich wäre auch verloren allein, muss ich gerade sagen. Und auch eben die Familie hat mir so mitmachen. Ich weiss noch, der Älteste, der noch gehört hat, dass wir auf Bergen gehen, er ist, glaube ich, gerade zurückgekommen aus Skandinavien. Er hat gesagt, du spinnst. Und mein Bruder hat auch gesagt, als ich mal erzählt habe, eventuell ist da etwas in der Luft, ein Hotel, hat er gesagt, du spinnst, hast einen Businessplan und so. Und vielleicht sind wir auch ohne grosse Struktur, sondern einfach mit dem Wissen, dass das geht, haben wir das Abenteuer mal gestartet. Und die Familie, ich denke auch für die Kleineren, der Florin und der Linat, für die war der Umzug nicht so einfach gewesen. Also nehmen wir an, ein Hotel war eine Baustelle gewesen, wo wir gekommen sind. Und aus dem Nichts das Hotel wieder aufziehen, ich habe abgenommen, man glaubt es kaum. Also ich habe, glaube ich, etwa 10 Kilo weniger am Anfang. Nicht, weil ich irgendwie nervlich, sondern ich bin gar nicht zum Essen gekommen. Und alle haben wirklich an die Ecke müssen, fast bis zur Grenze. Also auch rund um uns herum sind alle plötzlich krank geworden. Und der 13. Dezember 2003, dort haben wir gesagt, dort starten wir. Und ohne Team, und das ist auch heute so, das ist mir sehr wichtig. Also ein gutes Team ist so und so. Wo auch die Philosophie mittragen, plus minus, wo man selber hat. Das, und die Familie natürlich. Bei uns ist es, glaube ich, nicht so strukturiert wie bei der Frau Granditz. Also Kindermädchen und wir sind vielleicht ein bisschen anarchistischer, würde ich behaupten. Aber auch das ist natürlich eine Lebensform. Und mittlerweile, eben, der Florin ist jetzt dann 13. Und das ist einfach alles anders. Also, jetzt sind sie bewusster dort und sie sind natürlich auch einer der schönsten Orte der Welt. Ja. Würde ich auch noch behalten.
Sie hören jetzt DRS1 persönlich heute aus dem Taburettli zu Basel. Mit mir die Spitzengastronomin Tanja Granditz und der Hotelier Thomas Bär. Sozusagen ein DRS1-Urgestein. Sicher bei vielen Leuten, die heim sind die Ohren aufgegangen. Den kennen wir doch, die Stimme. Der bin ich doch quasi aufgewachsen, vielleicht sogar. Eine Frage, die nimmt mich noch Wunder. Sie sind ein Städter mit einer grossen Affinität zum Land, aber Sie haben bereits Stichwort Ländlermusik fallen lassen. Wie kommt man als Basler, der mit Trommeln und Pfeifen aufwächst, zu der Ländlermusik?
Also mit Trommeln und Pfeifen bin ich nicht aufgewachsen, sondern die haben mich im Radioleben begleitet, beim Querschnitt. Und Ländlermusik, ich habe einfach irgendwo einmal ein Radiogerät gehabt, eine Kurzwelle gehört. Und dort ist immer so Musik gekommen, die ich gefunden habe, das berührt mich jetzt seltsam. So ein bisschen Ländlermusik, wo man nicht so viel gehört hat sonst. Und das habe ich nachher herausgefunden. Das war die Ländlerkapelle rundum. Und der Res Gwerder ist noch auftaucht. Mutitaler, Schweizer Örgeli-Musik. Also, als er gestorben ist, hat ja die Süddeutsche Zeitung geschrieben, der Bluesman from Muttital sei gestorben. Vielleicht ein bisschen grosse Schlagzeilen führen genommen. Aber es ist eine Musik, was mir bis heute antut. Ich kriege Hühnerhaut, wenn ich die hören tue. Und es ist auch schön, dass die Musik noch weiterlebt, auch wenn der Res Gwerter zum Beispiel gestorben ist oder der Ernst Ott von der Rundum. Mit ihm habe ich dann folgerichtig auch Sendungen gemacht später. Also mit Elfi das erste Mal gehört. Und später auch auf dem Jütliberg hat er gewohnt, in einem Waldhaus, ganz abseits. Dort oben haben wir ihn besucht, einmal die halbe Familie ist aufgepilgert. Und ich weiß nicht, wieso ich die Musik gerne habe, von wo das kam. Ist das Gen? Keine Ahnung. Aber Volksmusik ist etwas, was ich heute noch sehr gerne habe. Vielleicht nicht die, die am Radio kommt, sondern die, die nicht im Radio kommt. Ja.
Sie sind einverstanden, dass wir das nicht vertiefen.
Nein, jetzt, wir müssen jetzt das nicht losbrechen. Es ist vielleicht auch mehr Musik zum selber spielen oder zum Hören für sich selber.
Wie haben Sie es mit Musik, Frau Granditz? Läuft Musik in der Küche?
Ja, also während der Vorbereitungszeit haben wir einfach das Radio laufen. Weil wir können uns dann nicht wirklich so einigen, was da sonst gehört wird, weil natürlich mein Team sehr jung ist in der Küche. Also so, ich denke, das Durchschnittsalter ist so 22, 23. Und ja, wenn ich dann schon angefangen habe, ab und zu mal vielleicht was Klassisches oder so innen zu machen, das hat nicht so
funktioniert.
Nein, das hat gar nicht funktioniert. Und dann, ja, hören wir einfach Radio und es ist
gut. Das wechselt immer wieder,
genau. Und
dann kommen alle auf die Rechnung.
Genau. Und aber während der Servicezeit ist natürlich keine Musik in der Küche.
Jetzt wollen wir mal noch ein bisschen von dieser Küche reden. Also wenn wir schon Gelegenheit haben, die so gut kocht, bei uns zu haben, auf ihrer Webseite ist eine Gastrokritik zitiert, die über sie geschrieben hat. Ihre Aromenküche lebt von einer Mischung aus asiatischen, da haben wir es wieder, asiatischen Zutaten und vertrauten Grundprodukten. Ihre Gerichte sind farbenfroh und gut durchdacht. Sie achtet auf gelungene Gewürzkombinationen, die oft scharf und süß vereinen. Sie haben mir gesagt im Vorgespräch, sie tun alle 7-8 Wochen tun sie Karten auswechseln. Weil die Leute, die kommen wie in ein Theater, die wollen ein neues Stück, eine neue Aufführung sehen bei ihnen. Was sind jetzt so Sachen im Moment auf der Karte bei ihnen, die auf das zutreffen, was wir jetzt hier gehört haben?
Ja, also wir haben eben die Karte mit dem Menü und à la carte. Und so das grosse Menü zurzeit ist ein Vorspeis mit Zander und Zitrone. Also da ist so dieses Saure zum Einsteigen. Das ist wirklich ein ganz frisches, leichtes Gericht mit Avocado und langem Pfeffer, der ein ganz spezielles Aroma hat. Dann haben wir eine Spargelsuppe mit Wasabi, mit Poulet dazu, mit so einem kleinen frittierten Poulet-Bällchen. Dann haben wir einen Hummergang, so ein Tortelloni mit Hummer und mit ein bisschen Kokos und Schoki, was vielleicht sehr ungewöhnlich klingt, aber absolut harmonisch ist zum Essen und sehr gut passt. Und im Hauptgang haben wir ein Berglamm aus dem Berner Oberland. Da haben wir zweierlei, eine Schulter geschmort mit Safran und Koriander und einen Rücken glasiert mit Ingwer. Dazu ein Safran-Kartoffelkuchen und ein Chamula-Gelee.
Ich muss Sie langsam unterbrechen. Also jetzt, man hört fast, wie den Leuten langsam das Wasser im Mund zusammenläuft. Es ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber das tönt schon sehr gut. Und eben, Spitzengastronomie, das ist auch natürlich etwas, was man sich nicht jeden Tag leisten kann. Ich nehme an, wenn man jetzt, sich wirklich durch das Ganze durch essen will, da kommt man nicht unter 200-300 Franken weg, oder? Das ist schon so.
Ja, also wenn man das Menü isst und vielleicht einen schönen Wein dazu trinkt, dann ist man schon bei 200 Franken auf jeden Fall pro Person. Aber ja, das... Es ist eben auch so, dass Leute sich das ab und zu gönnen, manche natürlich öfters. Aber für mich ist es immer ganz schön, wenn sehr junge Leute kommen, zum Beispiel Kochlehrling, die mir dann sagen, ja, wir haben jetzt irgendwie 8-9 Monate gespart und laden dann Freundin ein. Und das, ja, das berührt mich immer sehr. Ich finde es ganz, ganz toll. Also das ist wirklich schön.
Eben, Sie wollen auch in dem Sinn, dass möglichst viele Leute die Schwellen überschreiten und sich das einmal mal ausprobieren.
Ja, doch, auf jeden Fall. Und ich denke, das ist ja, in den 2 Jahren ist die Schwelle eigentlich wirklich auch schon sehr geschwunden, denke ich. Also auch die Leute oben bei uns im Quartier, ich höre da öfters, ja, wir wohnen seit 20 Jahren da, aber wir waren noch nie da zum Essen und jetzt kommen wir dann. Und ja, für mich ist das sehr schön. Also Ich denke, es soll ein Restaurant sein, wo wirklich jeder willkommen ist und jeder kommen soll.
Ich habe es vorher gesagt, alle 7-8 Wochen wird die Karte quasi neu gemacht. Und sie haben gesagt, sie kochen im Kopf. Das müssen Sie mir erklären. Also sie tun nicht alles neu ausprobieren, was neu auf die Karte kommt.
Nein, die Zeit habe ich leider gar nicht. Also ich mache das Menü auch immer sehr unter Zeitdruck, weil ich kann das irgendwie nicht 2-3 Wochen vorher schon mir überlegen und vorbereiten. Ich mache das eigentlich immer so 1-2 Tage vorher. Und ja, dann muss ich das einfach im Kopf kombinieren. Aber das geht auch sehr gut. Also wenn man das jahrelang macht, dann weiß man genau, das schmeckt mit dem zusammen so. Und wenn man noch was Knuspriges dazu will, kombiniert man das noch dazu. Und die Sache entstaut so im Kopf. Das ist dann nachts meistens. Und werde dann meistens an dem Tag, wo dann die neue Karte ist, auch das erste Mal so gekocht. Das ist natürlich für meine Küche sehr anstrengend, weil wenn wir dann morgens anfangen, dann wissen sie noch gar nicht, was ist wie. Und ich weiß es teilweise dann auch noch nicht so genau. Und das ist sehr, sehr spannend.
Aber also quasi alle 7-8 Wochen erfinden sie eigentlich wie ihr Restaurant mit ihrem Team neu, kann man sagen.
Ja, und es ist natürlich für die Gäste wichtig, dass immer wieder was Neues ist, aber auch für uns ist es wichtig. Also wenn wir dann die Karte so 6 Wochen lang haben, dann sagen wir, oh, jetzt bräuchte man wieder was anderes.
Da freut man sich dann auch
sehr,
auf den Moment.
Sehr, wo genau. Und man merkt, man entwickelt sich weiter und man verbessert sich natürlich auch. Und das ist sehr schön zum Sehen. Also, und es gibt Leute, die wirklich regelmäßig kommen, die jedes Menü einmal essen möchten. Und die kommentieren das dann auch und sagen, ja, das ist wieder so und so. Und für mich ist das sowieso wunderbar, weil ich habe jeden Tag das direkte Feedback von den Gästen. Also ich höre jeden Tag genau, wie es gefallen hat oder auch mal, was nicht gefallen hat. Und ich denke, der Beruf ist für das schon wirklich toll. Also man kriegt genau immer den Kommentar für seine Arbeit und das ist wirklich eine tolle Bereicherung für mich.
Das kennen Sie auch, nehme ich an, dass man sehr direktes Feedback hat von den Gästen.
Das hat man natürlich. Gut, bei uns ist noch das Hotel, das ist nochmal eine andere Qualität. Also die Leute bleiben meistens, vielleicht eine Nacht, vielleicht aber auch eine Woche und manchmal 2 Wochen. Und dann gibt es ganz andere Beziehungen. Und die einmal essen können, dort hat man auch ein Feedback, vielleicht natürlich nie so ausführlich. Weil bei uns ist das sicher ein anderes Erlebnis, zu essen. Die Umgebung ist anders, die Situation ist sehr wahrscheinlich anders. Also bei uns kommt jetzt niemand von Chur auf Bergün essen. Außer vielleicht, wenn es einmal im Herbst wild hat. Oder die Töfffahrer, die sagen, so, jetzt gehen wir einmal ans Haus über einen Albula und essen dort noch.
Die können, die können dann eher sie sehen, oder?
Ja,
das gibt es also natürlich schon ab und zu jemanden, der Bär mal kämpfen
will. Ja, das ist klar.
Jetzt gehen wir mal schauen, was der heute macht.
Das hat es noch viel. Das ist auch schön. Also ein Netzwerk zum Neuanfang, sage ich immer wieder, das ist kein Nachteil. Also, und zwar aus allen Bereichen von meinem Leben kommen Leute. Also eben, heute sitzt du in einem alten Kadi aus der RS und das ist fast unglaublich. und er ist auch schon in Berlin gewesen.
Und dann geht manchmal einfach Türen auf und dann steht irgendjemand, wo man aus einem früheren Leben kennt.
Genau, und wo man nicht erwartet, dass er kommt. Und das finde ich sau toll, dass einem die Leute und Menschen nicht vergessen haben. Das sind tolle Begegnungen.
Und in dem Sinn, sich weiterentwickeln, vielleicht nicht gerade eben Karten neu erfinden, aber das muss selbstverständlich auch ein Hotelier, oder?
Logisch, also wir arbeiten auch immer, auch wenn wir zumachen. Also wir können das Hotel nicht umbauen oder neu bauen, aber immer wieder etwas dran fielen. Und auch mit dem Küchenchef auch wieder schauen, was ist machbar. Also es ist eben dann Stress im Sommer, wenn die Gartenbeiz voll ist, das Hotel voll ist, Halbpensionsgäste, dann ist das... Dann haben wir fast keine Zeit mehr eben für Spielereien. Und wir, wie soll ich sagen, wir können leben davon. Also, es ist auch erfolgreich, das Unternehmen. Wir haben auch etwa ähnlich viele Leute wie auf dem Bruderholz. 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auch das ist eine gewisse Verantwortung. Und die Familie, wo man auch noch weiss,
dass es weitergeht. Aber es war ein grosser Sprung. Also ich weiss ja, wie es ist, wenn man beim Radio arbeitet. Da kommt im Normalfall doch Ende Monat kommt man einfach sein Geld über. Und wenn man es sich selber muss verdienen muss. Sie haben gesagt, von dem haben Sie eigentlich keine Angst gehabt. Businessplan und so. Ist aber schon ein grosser Schritt gewesen.
Es ist ein grosser Schritt. Und zum Anfang, denke ich, sollte man schon schauen, dass man irgendetwas im Portemonnaie hat. Weil eben, wir haben gekündigt beim Radio. Also ich habe gekündigt, nicht die ganze Familie natürlich. Und dann ist plötzlich kein Lohn mehr. Und dann haben wir einkaufen für das Hotel. Und es ist kein Lohn gekommen, dann sind die ersten Löhne fürs Personal gekommen. Die haben wir müssen zahlen, und zwar relativ pünktlich, so gut es gegangen ist im ganzen Aufbruchwirbel. Und ich denke, eben ohne Polster sollte man nicht einfach so anfangen. Das wäre schwierig. Und es ist gegangen, und eigentlich das, was ich im Kopf hatte, ist so aufgegangen. Das ist das Wunderbare. Das war auch mein Businessplan. Und wir haben Gott sei Dank nicht müssen auf eine Bank folgen. Weil ich sage immer wieder, wenn man hinten wieder rausgeht, hätte ich eher müssen sagen, wir planen ein Resort für 60 Millionen. Dann hätte es mich fürstlich empfangen. Aber nicht für ein Hotel im Bündnerland, zumindest im Dorf. Und wohlgemerkt, das Haus ist nicht uns, wir sind Pächter.
Thomas der Pächter.
Ja. Das ist es so. Und das ist auch, glaube ich, gut so. Also ich glaube nicht, dass jetzt jemand von den Buben je wird in unsere Fußstapfen treten. Glaube ich nicht. Und begriffe ich auch, also eben Zufälle packen, sage ich auch bei Ihnen. Das ist, glaube ich, das Schönste. Und so ist, glaube ich, das Leben von der Tanja Granditz verlaufen, Zufälle packen.
Genau, ja.
Weil mich hat jetzt nie jemand gefragt wegen dem Stucki, ob ich dort möchte beizen, obwohl ich ja 19 Jahre dort vorbeigelaufen bin.
Ja, also bei uns war das auch sehr ähnlich, dass wir auch ohne zu viel Gedanken angefangen haben. Also wir haben uns gar nicht über die Risiken vorher informiert oder zu mir sagen auch sehr viele Leute, oh, du warst so mutig, dass du das gemacht hast. Und, aber wir haben uns das nicht überlegt. Wir haben einfach gesagt, wir möchten das machen. Und dann, ja, wir haben da gar keine Zeit gehabt, um Sorgen zu machen, sondern haben einfach angefangen. Und ich denke, das funktioniert schon gut, wenn man überzeugt ist, dass es klappt.
Und Sie wollen dann nicht duschen?
Nein, nein.
Mit wem jetzt? Mit mir, oder?
Nein, einfach mit einem anderen Leben, als einem Leben, wo ich den Eindruck habe, schon sehr streng ist.
Ja, aber auch wunderschön. Also ich möchte auf gar keinen Fall duschen. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben, mit meiner Arbeit, mit allem. Also ich bin wirklich, ich habe das Gefühl, ich bin auch angekommen da, wo wir jetzt sind. Und das ist toll. Also das ist das erste Mal eigentlich, dass ich das so wahrnehme. Dass ich denke, jetzt läuft alles so, wie ich das möchte. Und ist wirklich super.
Toll, wenn man das sagen kann.
Ja, finde ich auch.
Gibt es da irgendein Rezept dafür, dass man an den Punkt kommt, dass man wirklich kann sagen, ich bin rundum eigentlich mit dieser Situation, wie ich es mir eingerichtet habe, zufrieden? Das wollen sicher noch viele Leute und arbeiten die wenigsten.
Ja, ich denke, man muss einfach seinem Herz folgen und das machen, was man am allerliebsten macht. Und nicht schauen, wie hat man am meisten Erfolg, sondern wenn man das so gern macht, dann ist es auch erfolgreich. Und wenn man ein tolles Team hat und ja, das einfach auch alles weitergibt. Ich denke, das.
Ich habe das am Anfang von der Sendung angesprochen. In dieser Welt von dieser Spitzengastronomie, das sind die Michelin-Sterne und Gourmillot-Punkte und Kochmützen. Das ist sehr wichtig. Das ist aber auch ein grosser Druck, oder? Mhm.
Ja, aber ich empfinde es nicht so als grosser Druck. Ich bin sowieso jemand, der sehr, wie soll ich sagen, ja, einfach sehr entspannt ist und sehr stressresistent ist. Und es ist wichtig, die Punkte und die Sterne.
Und Sie freuen sich
auch. Und ich freue mich sehr. Und vor allem ist natürlich auch fürs Team toll, also für unsere Köche, dass sie sagen können, wir arbeiten im Sterne-Restaurant. Wir arbeiten im Restaurant, das 17 Punkte hat. Und das ist toll. Und es bringt natürlich auch viel Gäste. Also, wie viele Leute geht da noch, wo der Führer gut drüber schreibt. Und das ist auch wichtig. Aber für mich das Allerwichtigste ist einfach, dass das Restaurant gut läuft und dass sich Gäste wohlfühlen und dass sich die Leute wohlfühlen, die bei mir arbeiten, das ist für mich einfach das Wichtigste.
Und der Druck, der damit eben könnte zusammengehen, dem setzen sie sich gar nicht aus. Nein. Wenn einmal ein halber Punkt weggeht, dann ist es halt so.
Ja, davon gehe ich einfach nicht aus. Also.
Wie ist das bei den Hotels? Kann man dort dann auch irgendwie Auszeichnungen bekommen und gibt es auch so eine Konkurrenz?
Ja, Konkurrenz, weil ich denke, eben gerade in der Berghotellerie, da sind ja die Betriebe so unterschiedlich. Also wir sind jetzt klassifiziert, wir sind ein 3-Sterne-Ferienhotel. Das sind aber Dossiers, die man ausfüllt und da kommt dann auch eine Kommission, das abnehmen. Wir sind auch erwähnt im Guide Michelin als Hotel im Albulatal. Das freut einem. Auch die Sterne am Hotel, die zeigen zwar mehr, wie gross die Zimmer müssen sein. Ich meine, unsere Badelandschaften, die sind extrem klein. Also dort hätten wir zwei jetzt nicht Platz drin, um uns zu kehren. In gewissen. Es hat auch Zimmer mit Bad, die grösser sind. Aber eben heute verlangt man auch in der Hotellerie das ist ja alles Erlebnislandschaften, Zimmer, die riesig sind, das können wir nicht bieten. Dafür eben ein Haus, mitten an einem Dorfplatz. Und es ist immer wieder schön, wenn ein Presseartikel erscheint, der sagt, doch, dort müsst ihr Ferien machen. Ich habe Freude gehabt, wie der Annabelle gestanden ist, schön Pfusen in Bergün, gehen ins Weisse Kreuz. Oder wenn irgendeiner amerikanischen Zeitung, der Washington Post, nicht zuletzt auch wieder das Weisse Kreuz erwähnt ist, dann ist das etwas, was einem gut tut.
Was haben Sie da dafür gemacht?
Nichts. Da ist einer offenbar wandern. Und
war das ein Zufall gewesen?
Also ein Journalist, der im Tal unterwegs war und dann darüber geschrieben hat. Und das tut einem gut. Und vor allem eben Menschen, die immer wieder kommen. Das ist ja mehr als alle Sterne, denke ich.
Wenn das vorher von der Frau Granditz gehört, sie will nicht tauschen. Also eben auch nicht mit Ihnen, sondern mit ihrem jetzigen Leben. Ja. Ist das bei Ihnen ähnlich?
Also das, was jetzt ist, ist ja wunderbar. Das Radio ist eine wunderbare Zeit gewesen. Wirklich, die 19 Jahre möchte ich nicht missen. Auch vorher habe ich mehr so Buchhandel, Verlagslandschaft bewegt. Wunderbare Zeit. Und das, was ich jetzt mache, vielleicht einmal eben am Morgen, am 4 Uhr, wenn man fast nicht mag, dann möchte ich es manchmal missen. Aber nur dann. Aber jetzt, nein, ich denke, ich möchte das machen, bis ich dann einmal einen AHV-2er saufen kann.
Wie weit voraus tun Sie planen? Natürlich auch, macht man mit der Familie, mit der Frau. Gibt es da so etwas wie einen 5-Jahres-Plan oder so?
Nein, der ist jetzt ein bisschen länger, das ist ein 11-Jahres-Plan. Dann wäre eben der AHV-2er so weit. Und planen, es kann immer wieder etwas passieren, wo man nicht weiss, was mit einem passiert. Aber ich möchte eigentlich von dort nicht weg. Also von daher, Heimweh nach Basel, ja, aber nicht so stark, dass ich gerade wieder runtersäckeln würde. Das sicher nicht.
Sie haben es mal gestreift gesehen, Sie haben 17 Jahre den Fasnachtszusammenschnitt gemacht zu Basel und sind selber auch Schnitzelbänkler gewesen,
Stechmucke. Jawohl, genau.
Können wir noch etwas hören?
Nein, das ist schon so lange her. Und ich?
Ja, aber es wird verlangt.
Nein. Nein, ich denke, Fasnacht an der Fasnacht. Da innen sehe ich auch, hat es bessere Bänkler als ich eigentlich war. Sehe ich in der Menge. Die Fasnacht, eben, ich habe das gerne gemacht, ich würde heute nie mehr Bank machen. Den Stress würde ich nicht mehr auf mich nehmen. Und der Querschnitt, das war etwas gewesen, im Radio wie eine Insel. Also man hat auch Sachen dürfen sagen oder können sagen, die man nicht hätte sollte sagen zu normalen Sendezeiten. Sonst wären wir gerade im hohen Bogen rausgespickt.
Das haben die Leute auch geschätzt, dass manchmal steht etwas gesagt.
Ja, der Querschnitt, das war natürlich Fasnacht gewesen. Also der Versuch, eine dreitägige Grossveranstaltung auf 2 Stunden zu fixieren. Und einfach dort, halt, so wie ich es empfunden habe, das Beste rauszunehmen. Und dann konnte ich natürlich auch können Sachen sagen, eben, die sonst nicht gut angekommen wären. Nicht bei den Menschen, die zugelassen hätten, sondern ein bisschen weiter oben.
Wie ist das bei Ihnen? Fasnacht in Ihrer Heimat, hat es das auch gegeben oder ist jetzt das in Basel vor allem ein Thema?
Ja, das hat es auch gegeben, aber da war ich eigentlich nie wirklich aktiv beteiligt. Und jetzt muss ich es auch erst langsam kennenlernen, natürlich.
Ja. Genau, das gehört fast dazu, wenn man in Basel...
Ja, genau.
Und ist das Restaurant offen in dieser Zeit? Nein, oder macht man am besten gerade zu?
Das, oder? Das sind Ferien in dieser Zeit, ja, genau.
Genau, und da kommt da haben die Leute anders vor.
Und es war auch schon immer so, dass das Restaurant um die Zeit geschlossen ist und dann haben wir das gerade so beibehalten. Ja.
Und bei Ihnen 5-Jahres-Plan? Oder ist es ein 11-Jahres-Plan? Wie sieht das?
Ja, es ist insgesamt ein 10-Jahres-Plan und 2 davon haben wir schon. Und ja, das lassen wir einfach so laufen, weil es ist schön da oben und es ist wirklich wunderbar.
Also Sie bleiben Basel noch ein Weile erhalten, so wie der Thomas Bär Bergün erhalten bleibt.
Ja, wir fühlen uns sehr wohl hier.
Auf was freuen Sie sich speziell in den nächsten Wochen? Gibt es da etwas?
Auf den Frühling.
Und der Thomas Fair?
Ich freue mich erstens auf ein Konzert heute oben in Zürich. Nicht Ländlermusik. Und dann auf 2 Wochen unsere heilige Familienferien. Wo wir mit den beiden Jüngeren gehen wir auf Mallorca. Dort sind wir noch nie gewesen. Und ich hoffe, es ist schön. Ich weiß es nicht. Es sagen viele Leute unten, wir sind ein bisschen weiter oben.
Dann wünschen wir schöne Ferien, Thomas Fair und Tanja Granditz. Herzlichen Dank für den Besuch im Persönlichen und auch herzlichen Dank Ihnen im Saal und einen schönen Sonntag miteinander.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.